Der Junge, den Maria den Hirten zeigte, war für viele Christinnen und Christen in den letzten Jahrhunderten eben manchmal ein Mädchen, ein Androgyn oder etwas, das sich in den Kategorien menschlicher Geschlechtsidentität schlicht nicht fassen ließ. Das schreibt Anselm Schubert in seinem Buch mit dem Titel Christus, MWD, also männlich-weiblich-divers, eine Geschlechtergeschichte. Der Professor für neuere Kirchengeschichte hat sich mit den Sichtweisen des körperlichen Geschlechtes Christi beschäftigt und wie es über die Jahrhunderte ganz unterschiedlich definiert wurde. Guten Tag, Professor Schubert.
Guten Tag.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass das Geschlecht Christi in der Geschichte nie ein eigener theologischer Diskurs, wie zum Beispiel die Schöpfungslehre war. Woran mag das denn eigentlich gelegen haben?
Ich denke, das liegt daran, dass das männliche Geschlecht für den ganz überwiegenden Teil der Christinnen und Christen in den letzten 2000 Jahren völlig unstrittig war. Es waren immer nur relativ kleine Gruppen, einzelne Gelehrte, kleinere Kirchen, die da abweichende Meinung entwickelt haben. Da Theologie etwas ist, was primär im akademischen Diskurs verhandelt worden ist, zumindest in der westlichen Christenheit, ist das nie ein eigener Diskurs geworden. Ein Problem war es trotzdem. Deswegen finden wir Spurenelemente solcher Diskussionen in den theologischen Diskursen der letzten 2000 Jahre. Aber es sind immer nur kleine, kurze Erwägungen, kurze Ausblicke, kurze Diskussionen, nie ein ganzer eingeführter theologischer Diskurs.
Also war da das Mainstream-Verständnis, dass Jesus un- und übergeschlechtlich war und auch keusch gelebt hat? Also Sex und Jesus, das gab es eher nicht?
Der Mainstream war und ist eigentlich immer noch in den großen christlichen Kirchen, dass Jesus ein Mann war. Und wenn Sie jetzt an die katholische Kirche denken, ganz eindeutig ein keusch lebender Mann. Das verbindet man gerne mit bestimmten Ansichten über die katholische Kirche und ihre Vorstellung von Sexualität. Aber tatsächlich ist die Vorstellung, dass das männliche Geschlecht, wenn es in vollkommener Weise leben soll, das weibliche übrigens auch, keusch leben soll, eine Vorstellung, die gar nicht ursprünglich aus dem Christentum kommt, sondern in der Antike allgemein verbreitet war. Die Vorstellung, dass man keusch lebe und damit sozusagen seine Lebensenergie allein in die Tugend, in die Arbeit für die Öffentlichkeit und die Gesellschaft stellen sollte. Das ist eine Idee, die das Christentum übernommen hat. Und im Priesterideal der katholischen Kirche ist dieses Ideal bis heute als Ideal aufrechterhalten.
Es steht ja auch nichts davon im Neuen Testament der Bibel, dass Jesus keusch gelebt hat. Dass er ein Junge war, das kann man schon daraus schließen, dass er beschnitten worden ist und dass er in der Synagoge war. Da durften ja damals nur Männer hinein. Rein biologisch steht damit eigentlich aber auch außer Frage, dass Jesus männlich gewesen ist.
Ja, der historische Jesus war nach allem, was wir wissen, und so haben die Zeitgenossen ihn auch wahrgenommen, ganz sicher ein biologischer Mann. Was das allerdings heißt für seine Geschlechtsidentität, da sind schon die neutestamentlichen Gelehrten wieder ganz unterschiedliche Meinungen. Es gibt unter anderem Neutestamentler, die in der berühmten Rede über den Eunuchen von Jesus vermuten, dass er da von sich selbst gesprochen habe und irgendeine Art von queerer Geschlechtsidentität angenommen oder behauptet habe. Mir geht es aber tatsächlich weniger um den historischen Jesus, also die Person, die vor 2000 Jahren gelebt hat, als um den Christus des Glaubens. Also im Grunde die Figur, die in der Lehre der christlichen Kirchen in den Mittelpunkt gerückt ist. Und hier lagern sich ganz unterschiedliche Vorstellungen von seinem Geschlecht und von seiner Geschlechtsidentität an in den letzten 2000 Jahren. Und die habe ich vor allen Dingen untersucht.
Sie schreiben auch, dass die Entwicklung weiblicher Christusvorstellungen seit dem Hochmittelalter auch daher kommt, dass Frauen zunehmend eine moralische und theologische Eigenwertigkeit zugesprochen wurde. Daraus entwickelte sich dann auch eine eigene weibliche Frömmigkeit. Heute sind allerdings Vorstellungen eines weiblichen Christus im theologischen Diskurs kaum noch verbreitet, oder?
Im akademischen theologischen Diskurs sind sie nicht mehr verbreitet. Sie waren mal verbreitet. Sie hatten eine kurze Hochzeit mit der feministischen Theologie in den 1980er und 90er Jahren, wo dann relativ schnell vor allem katholische Theologinnen wie Mary Daly oder Rosemary Ratcliffe Ruther von der grundsätzlichen Patriarchatskritik am Christentum, muss Gott als Mann gedacht werden, auch die Frage gestellt haben, muss Christus eigentlich ein Mann sein und was ist das für eine Religion, wo nicht nur der Schöpfergott, sondern auch der Erlöser unbedingt ein Mann ist. Und ist das eigentlich das letzte Wort in der Sache? Und da sind dann tatsächlich sehr radikale Entwürfe auch vorgelegt worden über die Vorstellung einer weiblichen Erlöserfigur oder einer Erlöserfigur, die multiple ist, also nicht nur auf eine Person beschränkt ist, sondern mehrere Personen umfassen kann und dann eben auch Frauen. Heute stellt sich die Sache wieder ein wenig anders dar, denn mit der neueren Geschlechterdebatte Stichwort Judith Butler, sind wir ja etwas weggekommen von der Identifizierung von biologischem Geschlecht und kulturellem Geschlecht, sondern sehen, dass da ein Gap ist, dass das nicht identisch sein muss, dass das kulturelle Zuweisungen sind. Insofern verläuft die Debatte um die Geschlechtsidentität Christi heute weniger über die Frage, ist er eine Frau? Denn was die Identifizierung eines biologischen Geschlechtes und eines sozialen Geschlechtes sein soll in Bezug auf eine Frau, das ist ja total strittig in Bezug auf jedes Geschlecht übrigens, natürlich nicht nur auf Frauen. Insofern läuft die Debatte heute eher über die Frage, welche Geschlechtsidentität schreiben wir Christus eigentlich zu? Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze.
Spannend ist da besonders auch die mystische Theologie seit dem 12. Jahrhundert, also nicht nur die feministische Theologie, sondern besonders in den Frauenorden wird Christus zu einem himmlischen Bräutigam. Und da geht es dann durchaus auch erotisch und sehr körperlich zur Sache. Wie ist denn eigentlich die Amtskirche mit so einem erotisch aufgeladenen Jesusbild früher umgegangen? War das nicht eine Irrlehre?
Tatsächlich nicht. Die Amtskirche hat das weitgehend toleriert. Am Beispiel von Katharina von Siena, die die berühmteste und beliebteste Heilige des Mittelalters überhaupt ist, sehen Sie, dass die Kirche damit im Grunde überhaupt kein Problem hatte. Der Punkt, an dem solche Vorstellungen umschlugen und dann als Häresie verfolgt wurden, war der Punkt, in dem solche Persönlichkeiten, Personen oder Gruppen angefangen haben, die Lehrautorität der Kirche in Frage zu stellen. Solange sich das alles im Rahmen einer kirchlich vermittelten Sakramentenfrömmigkeit oder kirchlich vermittelten Amtslehre bewegte, war das völlig unproblematisch. Es gibt Gruppen wie die Katharer oder die Schwester und Brüder vom Heiligen, vom Freien Geist im 13. und 14. Jahrhundert, die den Schritt aus der Kirche heraus gemacht haben und die dann als Heretiker verfolgt worden sind. Aber im Großen und Ganzen ist sowohl die erotische Aufladung des männlichen Körpers Christi als auch die Vorstellung eines weiblichen Christus, also eines Christus mit Brüsten, ein Christus, der uns gebiert, der uns nährt und so, völlig unproblematisch gewesen in der Kirche. Das ändert sich im Grunde erst mit der Moderne im 19. und 20. Jahrhundert, als solche Vorstellungen plötzlich als irregulär gelten und im Grunde aus dem öffentlichen Diskurs verschwinden.
Hat das Geschlecht Christi überhaupt eine theologische Relevanz oder ist es, wie Karl Rahner, Sie zitieren ihn ja auch einmal gesagt hat, nicht genauso unwichtig wie seine Haarfarbe, Augenfarbe oder Körpergröße?
Wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich Karl Rahner selbstverständlich zustimmen, das Geschlecht ist irrelevant. Nun leben wir aber in einer Welt, in der Geschlecht und Geschlechtsidentität extrem wichtig geworden ist. Und vielleicht lässt es sich als weißer, akademisch gebildeter Mann leicht sagen, dass das Geschlecht Christi keine Rolle spielt. Für ganz andere Gruppen, für andere Geschlechter in unserer Gesellschaft, hat das Geschlecht Christi eine enorme Rolle. Viele Theologinnen und Theologen arbeiten sich daran ab. Erinnern Sie nur sich an die Diskussion um die Zulassung von Frauen zum Priesteramt in der katholischen Kirche, die ja nun mindestens seit 1976 läuft, und der die Frage, welche Rolle spielt das männliche Geschlecht Christi, eine enorme Bedeutung erlangt hat. Denken Sie an die Diskussion, die Dorothea Sattler in den letzten Jahren losgetreten hat. Insofern, der Standpunkt macht die Musik in dem Fall. Es gibt Gruppen, für die die Geschlechtsidentität Christi eine enorme theologische und auch kirchenpolitische Bedeutung hat, bis heute.
Das heißt, mit dem Geschlecht Christi wird also auch Kirchenpolitik gemacht und die Vorherrschaft der Männer auch aus dem männlichen Geschlecht von Jesus abgeleitet. Denn war es nicht die männliche Theologie bei Kirchenvätern, Patriarchen oder Theoretikern des Muskelchristentums, Sie zitieren das ja auch, die christliche Männlichkeit zur Notwendigkeit zum Beispiel für das Priesterdasein erklärten?
In der Tat. Nun ist aber interessant, dass die katholische Kirche, die sich auf die äußerlich erkennbare Männlichkeit Christi als ein notwendiges Muss für einen Priester fixiert, das tut mit Argumenten, die im Grunde aus der Moderne sind. In der Antike wäre man da viel weiter gewesen. Und wenn Sie sich die griechischen Kirchenväter des 4. und 5. Jahrhunderts angucken oder auch die lateinischen Kirchenväter des Westens, dann werden Sie feststellen, dass da ein völlig anderes Geschlechtermodell zugrunde liegt, in dem es überhaupt keinen binären, absoluten Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt, sondern man ging davon aus, dass es im Grunde nur menschliches Geschlecht gibt in verschiedenen Ausformungen und die Übergänge sind gleitend. Aus einer solchen Perspektive heraus, die ja im Grunde sehr ähnlich der heutigen Perspektive von vielfältigen Geschlechteridentitäten ist, aus einer solchen Perspektive können Sie so eine Vorstellung eines essentialistischen Männer sind immer nur Männer und können auch nur von Männern repräsentiert werden und deswegen können Frauen keine Priester werden. Aus einer solchen Perspektive können Sie so ein Argument im Grunde gar nicht aufrechterhalten. Und mein Buch will darauf hinweisen, dass es auch im Laufe der Christentumsgeschichte ja auch innerhalb der katholischen Theologie und katholischen Kirche ganz andere Entwürfe von der Frage gegeben hat, was ist Geschlechtlichkeit und was macht das aus und was bedeutet das für Christus und was bedeutet es vor allen Dingen für die Rollen, die wir in der Kirche und der Gesellschaft den jeweiligen Geschlechtern zuweisen.
Da ist Ihr Buch tatsächlich überaus spannend, denn es gibt heute kaum Überlegungen zu einer Geschlechtsidentität Christi, die nicht heteronormativ geprägt ist. Da ist es auch dringend nötig, hier weiterzudenken. Wenn wir mal aufs Christentum schauen, das zentrale Bekenntnis des Christentums ist doch, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Das heißt aber nicht, dass er ein Mann sein muss.
Nein, selbstverständlich nicht. Vor allen Dingen hängt die Antwort auf die Frage, was war denn eigentlich davon ab, was verstehen wir denn eigentlich unter einem Mann? Und wenn wir ein ganz eingeschränktes, biologistisches, essentialistisches Modell von Geschlechtsidentität haben, wie wir es aus den Naturwissenschaften des 19. Jahrhunderts kennen, dann ist die Frage vielleicht schnell beantwortet. Aber sobald wir das hinter uns lassen und uns der komplexen Vielfalt von Geschlechternormen in der Gegenwart stellen, ist die Frage nochmal neu aufzuwerfen. Und interessanterweise wird sie ja auch von ganz unterschiedlichen Theologinnen und Theologen momentan bearbeitet. Denken Sie an einen, nach meinem Dafürhalten, sehr konservativen Theologen wie Graham Ward, Anglikaner, der Radical Orthodoxy mitbegründet hat, die Bewegung, und der im Grunde zu einem ganz altkatholischen Modell von Geschlechtsidentität kommt. Oder dann wiederum einer anglikanischen Theologin wie Susanna Cornwell, die arbeitet an Fragen der Intersexualität Christi. Wie müssen wir uns den Körper Christi eigentlich vorstellen, wenn wir das neutestamentliche Zeugnis ernst nehmen, dass die Kirche der Körper Christi ist? Das sind hochspannende Fragen, die natürlich dann auch wieder einen Reflex auf unseren Umgang mit dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens werfen.
Reflex ist vielleicht auch noch ein gutes Stichwort, denn Gender, das ist ja heute zu einem stark polarisierenden Kampfbegriff geworden. Nun versuchen Sie mit Ihrem Buch, die verschiedenen Sichtweisen des körperlichen Geschlechts durch die Jahrhunderte auch wissenschaftlich zu analysieren. Warum denken Sie, ist so viel Dampf in der Diskussion, wenn es um das körperliche Geschlecht von Jesus geht?
Zum Ersten muss ich hier kurz noch einhaken. Ich habe keine Gender-Geschichte Christi geschrieben, denn dafür ist die Forschung einfach noch nicht weit genug. Also ich untersuche in dem Buch nicht die kulturellen Konstruktionen des sozialen Geschlechtes Christi, sondern ich versuche die kulturellen Konstruktionen seines biologischen Geschlechts zu untersuchen. Das Spannende bei der Frage, welches Geschlecht hat, körperliches Geschlecht hat Christus, liegt darin begründet, dass damit Politik gemacht wird. Einer der Flügel der Debatte, den haben wir bereits kurz angesprochen, die Frage um das Priesteramt der Frau in der katholischen Kirche, weil hier die Frage zentral ist. Es gibt aber auch ganz andere Bereiche, in denen das verhandelt wird. Denken Sie an die ganzen esoterischen und neureligiösen Strömungen des 20. Jahrhunderts, in denen davon ausgegangen wird, Christus sei in Wahrheit natürlich verheiratet gewesen, womöglich mit Maria Magdalena, und womöglich gibt es sogar Kinder Jesu Christi, die sozusagen sein Erbgut bis unsere Gegenwart hineintragen. Das sind Verschwörungstheorien, wie wir sie aus Dan Browns Romanen kennen. Und das ist eine immer größer werdende Gruppe, die einen verheirateten Christus für eine historische Realität hält und daraus sehr merkwürdige Schlüsse zu ziehen bereit ist. Das geht von esoterisch-feministischen Theorien zu einer Vergöttlichung Maria Magdalenas, weil sie die Ehefrau Jesu waren, bis hin zu radikal-faschistoiden, rassistischen Theorien über die Nachkommen Jesu, die als arische Rasse unter uns leben. Es gibt also ganz unterschiedliche Gruppierungen, die das Geschlecht Jesu und das Geschlecht Christi heute zum Diskursgegenstand machen. Der Grund ist sicher, dass unsere heutige Gesellschaft über das Geschlecht überhaupt in einem Maße diskutiert, wie das, glaube ich, in keiner anderen Epoche in der westlichen Kultur bislang der Fall war. Und das ist sicher eine mittelbare Folge, und ich begrüße das, eine mittelbare Folge der Emanzipation der Frauen seit den 1960er und 70er Jahren. Ja. Seitdem die Machtposition, die ein Geschlecht im Diskurs einnimmt, kritisch hinterfragt worden ist, seitdem sind alle Fragen wieder offen.
Vielleicht ist es gut, dass die Bibel keine klaren Aussagen zur Geschlechtsidentität Christi trifft. Auch wir sollten uns davor hüten, unsere wechselnden Vorstellungen von der Ordnung der Geschlechter für ewig zu erklären. Doch die Geschichte des Christentums zeigt, solange es Christen gibt, entscheidet nicht die Inkarnation über das Geschlecht Christi, sondern das Begehren derer, die an ihn glauben. Zitat Ende. Das schreibt Anselm Schubert. Der Professor für Neuere Kirchengeschichte hat ein sehr erhellendes Buch über männliche, weibliche, androgyne und queere Christusbilder durch die Jahrhunderte geschrieben. Christus MWD, Christus männlich, weiblich, divers, eine Geschlechtergeschichte. So heißt sein Buch. Es ist im Verlag CH Beck erschienen. Das Buch hat 400 Seiten, kostet 32 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.